Habt ihr mal einen Gottesdienst erlebt, in dem alles schiefgelaufen ist? Also ich meine nicht einzelne Elemente, sondern der ganze Gottesdienst, eine einzige Katastrophe. Wie würde so ein Gottesdienst aussehen? Ich übertreibe jetzt mal in der folgenden Schilderung, aber ich will euch da mal mit hineinnehmen. Es beginnt schon auf dem Parkplatz. Wir kommen auf den Gemeindehof gefahren. Und da herrscht Chaos, weil der Parkplatzeinweiser, der Ordner, verschlafen hat. Das sorgt schon mal für Stress. Wahrscheinlich habt ihr hier kein Parkplatzproblem, aber nehmen wir mal einfach an. Ja. Der einzige Ordner, der an der Tür steht, ist nicht so ganz bei der Sache. Er schaut sich gerade ein Video auf seinem Smartphone an, anstatt die Gottesdienstteilnehmer freundlich zu begrüßen. Alles irgendwie auch hektisch und unfreundlich. Der Chor hat sich kurz vor dem Gottesdienst noch gestritten. Beim Singen trifft er auch keinen einzigen Ton und man sitzt in den Reihen und schämt sich bei jedem Lied. Ich weiß, dass das hier in Schwäbisch Gmünd nie passieren könnte. Wir gehen jetzt einen hypothetischen Fall durch. Und irgendwie ist das Ganze peinlich. Die Technik schläft dauernd, die Mikros sind nicht rechtzeitig an, die CD mit dem Playback ist nicht mehr aufzufinden, der Beamer ist kaputt. Der Moderator, der den Gottesdienst leitet, ist total unvorbereitet, er begrüßt die Gemeinde nicht. Er vergisst wichtige Ansagen, holt das falsche Pärchen zur Verlobung nach vorne und vergreift sich auch bei der Beerdigungsansage im Ton. Er hat überhaupt keinen Gottesdienstplan in der Hand. Er muss in die Mengen fragen, was kommt jetzt als nächstes. Also irgendwie eine Katastrophe. Der Prediger verhaspelt sich dauernd. Er redet über alles und irgendwie damit ja auch über nichts. Er liefert uns ganz viele Bibelstellen, aber wir erkennen den Zusammenhang nicht und die Beispiele ziehen nicht. Alles wirkt unvorbereitet und monoton. Stellen wir uns das einfach mal vor. Der Übersetzer, der ins Russische übersetzen sollte, hat verschlafen, ist dann zu Hause geblieben, möchte lieber mit seiner Familie brunchen. Alles läuft schief. Der ganze Gottesdienst ein Debakel. Das ist das Thema des nächsten Vortrags. Gottesdienstbewertung ungenügend. Wir sind jetzt bei Amos Kapitel 5, die Verse 18 bis 27. Und dieser Text lässt sich in zwei Teile teilen. Und im ersten Moment haben diese beiden Teile nichts miteinander zu tun. Im ersten Teil geht es um den Tag des Herrn, im zweiten Teil geht es um die negative Bewertung des Gottesdienstes. Und wenn man sich aber das einmal genauer anschaut, dann erkennt man doch einen Zusammenhang. In den Versen 18 bis 20 geht es um die Illusion. Das Volk denkt, Gott wird uns tatsächlich segnen. Und in den Versen 21 bis 27 finden wir den Grund für die Illusion. Unsere Gottesdienste sind toll. Und Amos möchte die Illusion in diesen Versen beenden. Das Ende der Illusion. Da heißt es, Vers 18, weh euch, die ihr den Tag herbeisehnt, an dem der Herr eingreift. Also den Tag des Herrn heißt es hier eigentlich im Hebräischen. Was erwartet ihr denn von diesem Tag? Finsternis wird er euch bringen und nicht Licht. Wir müssen wissen, hier wird der Tag des Herrn zum ersten Mal zeitlich gesehen in der Bibel erwähnt. Man stellt sich die Frage, was ist der Tag des Herrn? Kommt ja häufiger vor bei den Propheten. Und wichtig ist zu erkennen, der Tag des Herrn ist nicht immer ein Ereignis. Manchmal, zum Beispiel im Propheten Obadja, ist der Tag des Herrn tatsächlich positiv für Israel, aber im Propheten Joel ist der Tag des Herrn negativ für Israel. Also der Tag des Herrn ist nicht nur ein Ereignis, sondern beschreibt grundsätzlich Gottes Eingreifen in die Geschichte. Das ist der Tag des Herrn. Und das Volk denkt sich, der Tag des Herrn wird für uns Segen bringen. Denn wir haben ja so tolle Gottesdienste. Das ergibt sich aus dem Zusammenhang. Und Amos ergreift das Wort und sorgt für eine Desillusionierung. Der Tag des Herrn, sagt er, wird nicht Licht, also nicht Segen, es wird Finsternis. Gott greift ein, nicht um euch Gnade mitzuteilen, sondern Gericht. Und dann wird in Vers 19 hier eine recht spannende Begebenheit geschildert. Es ist eine Art Gleichnis im Alten Testament. Es wird euch ergehen wie dem Mann, der vor einem Löwen davonläuft und auf einen Bären trifft. Und wenn er glücklich das Haus erreicht hat und sich an die Wand lehnt, beißt ihn die Schlange. Ein abenteuerliches Bild. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, ich weiß, ob jemand von euch mal in Afrika war, auf Safari, aber stellt euch mal vor, ihr seid mitten im Dschungel oder in der Landschaft von Afrika und plötzlich steht vor euch ein Löwe. Einfach mal die Vorstellung. Hat man ein Problem, oder? Und dieser Mann schafft es, vor dem Löwen zu fliehen, das muss man erst mal schaffen. und trifft dabei auf der Flucht, er hat es gerade geschafft, auf einen Bären. Ich meine, wenn du einem Bären begegnest, hast du ein echtes Problem, oder? Du willst schwimmen, ins Wasser fliehen, der Bär kann schwimmen. Du willst auf einen Baum klettern, keine Chance, der Bär kann klettern. Du willst weglaufen, der Bär ist schnell. Aber dieser Mann schafft es, nachdem er von dem Löwen davongelaufen ist, auch noch vor dem Bären zu fliehen. Also unsagbar. Und er flieht in ein Haus, lehnt sich an die Wand, zack, Schlange, tot. Würde man sagen, ja, dumm gelaufen. Aber was will Amos damit sagen? Was will er mit diesem Bild sagen? Will damit sagen, Sicherheit kann trügerisch sein. Das ist die Botschaft. Er möchte das Volk Israel aus dem Haus der Selbstsicherheit herausholen. Denn sie denken, sie sind sicher, aber sie haben die Schlange vergessen. Er sagt, ihr denkt, Gott wird euch segnen wegen eurer tollen Gottesdienste. Ihr irrt gewaltig. Ihr lebt in einer Illusion, was eure Gottesbeziehung angeht. Was lernen wir daraus für uns aus diesen Versen? Es ist möglich, sich in seiner Gottesbeziehung gewaltig zu täuschen. Vorhin hatten wir den Punkt, man kann eine Beziehung zu Gott vorspielen. Hier kommt noch mal ein anderer Punkt mit rein. Man kann sich in seiner Gottesbeziehung wirklich täuschen. Man kann wirklich denken, so wie ich lebe, ist das in Ordnung vor Gott, und dabei ist es überhaupt nicht in Ordnung. Weil entscheidend ist ja nicht, was wir denken, sondern was Gott über uns denkt. Das ist das Entscheidende. Er spricht das Urteil. Ich war vor kurzem in einer anderen Gemeinde, ja, es ist schon ein paar Jahre her, muss ich dazu sagen. Da gab es während dem Gottesdienst ein sehr bewegendes Zeugnis. Da ist jemand aus dem Leitungsteam der Gemeinde nach vorne gekommen und hat ein Zeugnis abgelegt und sagte, ihr Lieben, ich habe letzte Woche Gott kennengelernt. Bisher war ich einfach nur religiös dabei, aber ich kannte Gott nicht. Ich hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Vermutlich war es das erste richtige Bekehrungserlebnis. Es ist möglich, sich für einen Christen zu halten, obwohl man kein Christ ist. Versteht mich nicht falsch, ich möchte hier heute Abend nicht pauschal Unsicherheit streuen, so nach dem Motto, wer weiß, ob du wirklich bekehrt bist. Das möchte ich nicht. Ja? Aber der Text macht deutlich, es gibt die Möglichkeit, dass wir uns in unserer Gottesbeziehung wirklich täuschen, dass wir auf Dinge bauen, vielleicht auf unsere Leistung, aber wir haben nie wirklich Jesus unser ganzes Leben übergeben. Da irren wir gewaltig, da sind wir vielleicht nur religiös. Viele Menschen in unserem Land denken, sie sind Christen, weil sie zweimal im Jahr in die Kirche gehen. Aber es macht uns noch lange nicht zu Christen. Das, was Menschen für Glauben halten, hindert sie, zum wahren Glauben zu kommen. Es ist möglich, sich in seiner Gottesbeziehung völlig zu täuschen. Jetzt kommen wir auf den Grund zu sprechen. Warum täuscht sich Israel so sehr in ihrer Gottesbeziehung? Es sind die scheinbar perfekten Gottesdienste. Stellt euch mal vor, wir erleben hier den perfekten Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie du dir den perfekten Gottesdienst, also ich meine jetzt wirklich im Sinne eines wirklich gesegneten Gottesdienstes, wie du dir einen solchen Gottesdienst vorstellst. Ich nehme euch mal einfach mit rein. Ich mache mal einen Vorschlag. Der Prediger hat schon 4 Wochen vor dem Gottesdienst sein Predigtthema stehen, leitet das an den Moderator weiter, der spricht mit den Sängern, die Lieder, alles thematisch aufeinander abgestimmt. Der Gottesdienst hat einen roten Faden. Der Chor singt wirklich sehr, sehr gut. Die Musiker geben ihr Bestes. Es ist ein guter Mix aus älteren und neueren Liedern. Der Rahmen ist sehr einladend. Der Moderator findet sehr herzliche Worte zur Begrüßung. Die Kindergeschichte macht nicht nur die Kinder froh, sondern die Erwachsenen ebenso. Der Prediger hält eine sehr, sehr gute Auslegungspredigt mit wirklich relevanten Anwendungen fürs Leben. Die Predigt hat 3 Punkte, dauert nicht länger als 40 Minuten. Pünktlich um 11.30 Uhr ist der Gottesdienst zu Ende und wir sitzen hier unter dem Eindruck, das war gesegnet. Dann plötzlich steht ein Gast auf vor dem Abschlussgebet, kommt nach vorne und sagt, ihr nennt das hier Gottesdienst? Gott war nicht hier. Wie würden wir uns fühlen? Wären wir erstmal böse auf den Gast. Was fällt dem ein? Aber genau das ist der Effekt. So muss sich das Volk gefühlt haben. Sie denken sich, oh, gesegnete, schöne Gottesdienste. Und dann kommt ein Prophet, auch noch vom Lokalrivalen aus dem Südreich, und sagt, Gott ist nicht hier in euren Gottesdiensten. Und mit diesem Hintergrund wissen, weil es ist ja auch wichtig, die Emotionen des Textes mitzunehmen. Mit diesem Hintergrund wissen, wollen wir uns jetzt einmal die Verse anschauen. Es geht um Gottes Kritik am Gottesdienst. Ich lese mal nur die Verse 21 bis 23 und achtet mal auf die hervorgehobenen Wörter. Der Herr sagt, ich hasse eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speisopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfermahl schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Euer Hafengeklimper ist mir lästig. Also diese Wörter, diese Wiederholungen, sie betonen ja Gottes tiefste Ablehnung. Also viel stärker kann man Ablehnung nicht ausdrücken. Ihr Lieben, das ist keine 4+, das ist Note 6. Gottesdienstbewertung ungenügend. Aber was wird genau kritisiert? In Vers 21 sind es die Feste. Der Herr sagt, ich hasse eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen. Das Volk ist besonders stolz wahrscheinlich auf die Art und Weise, wie sie Feste feiern. Jedes Fest wird wahrscheinlich ein Event. Also wir würden heute sagen, da läuft so richtig Programm im Nordreich. Jeder Gottesdienst ist ein einziges Fest und immer wieder, wenn sie sich neu vorbereiten, ich drücke das jetzt ein bisschen menschlich aus, aber da denkt Gott sich, oh nein, schon wieder. Sie feiern wieder ein Fest. Ich kann die Feste nicht mehr sehen. Ich hasse ihre Feste. Gott hasst gewisse Dinge. Er sagt, ich hasse eure Feste. Warum? Werden wir gleich noch sehen. Dann kommt in Vers 22 die Kritik an den Opfern. Eure Brandopfer und Speisopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfermahl schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Bei den Veranstaltungen damals wurde natürlich auch immer geopfert. Und sie bringen hier die besten Opfer für Gott. Also nicht wie bei Maleachi, da kritisiert Gott, dass sie schlechte Opfer bringen. Hier, die waren gut. Brandopfer, das ist ja auch nochmal ein Zeichen von ganzer Hingabe. Das Tier wird ganz verbrannt. Und dann auch noch das gemästete Vieh. Ja, also die bringen tatsächlich die besten Speisopfer. Und sie beschenken Gott, aber Gott sagt, ich kann eure Geschenke, eure Opfergaben nicht mehr sehen. Als Familie haben wir Weihnachten 2014 eine sehr ernüchternde Beobachtung gemacht. Unser ältester Sohn, der Jeremia, hat sich seit Monaten einen Leuchtturm von Playmobil gewünscht. Und Kinder ändern ja schon mal ihre Wünsche. Und wir fragen mal nach, was wünschst du dir? Und er blieb dran, ein Leuchtturm von Playmobil. Und wisst ihr, was er an Heiligabend bekommen hat? Ein Leuchtturm von Playmobil. Darüber hat er sich genau einen Tag lang gefreut. Und am nächsten Morgen sagte er, Mama und Papa, ihr könnt das wieder ins Geschäft bringen. Ich wünsche mir etwas anderes. Schaut mal, Gott wird hier mit Opfern beschenkt und Gott sagt, lass die. Ich wünsche mir etwas anderes. Aber bei Gott nicht aus dem Grund, weil er wie ein Kind schon mal die Wünsche ändert. Das ist hier nicht der Punkt. So dürfen wir Gott nicht verstehen. Gott will wirklich etwas grundsätzlich anderes. Was ist das? Kommen wir gleich zu. Vers 23, die Kritik an der Musik. Jetzt wird spannend. Jetzt wird die Musik auseinandergenommen. Vers 23. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Eure Hafengeklimper ist mir lästig. Das Wort, das hier mit Geplärr übersetzt wird, es bedeutet ein Durcheinander, also ein nervendes Geräusch. Das wäre so, wenn ich mich jetzt an den Flügel setzen würde und versuchen würde, Klavier zu spielen. Das wäre für euch ein nervendes Geräusch. Der Saal wäre ganz schnell leer. Ein nervendes Geräusch. Aber ich denke, hier geht es gar nicht darum, dass sie irgendeinen Musikstil spielen. Ich denke, das ist hier in diesem Vers nicht der Punkt, sondern hier geht es darum, das, was bei Gott ankommt, ist ein nervendes Geräusch, unabhängig davon, wie sie die Musik machen. Denn im zweiten Teil heißt es, euer Hafengeklimper ist mir lästig. Ja, also es geht nicht um Musikinstrumente, weil wenn, dann dürften wir keine Harfe mehr benutzen. Und David benutzt die Harfe in den Psalmen. Hier geht es nicht um Instrumente, hier nicht. Ja. Es geht um etwas Grundsätzlicheres. Aber warum kritisiert Gott das hier so? Warum kritisiert er so sehr die Feste? Warum kritisiert er die Opfer? Ist Gott gegen Qualität im Gottesdienst? Warum kritisiert er das Ganze so? Wisst ihr, Gott wünscht sich diese Dinge grundsätzlich. Gott hat ja Israel gesagt, sie sollen Feste feiern. Er hat ihnen gesagt, bringt Opfer. Und Harfe ist ein wunderbares Instrument zum Lobpreis Gottes, ganz sicher. Warum sagt Gott, ich kann das alles nicht mehr sehen? Es gibt zwei viel grundlegendere Aspekte und das Thema ist sehr, sehr aktuell für unsere Gemeinden auch und wenn wir an Gottesdienst denken. Es gibt zwei grundlegendere Argumente und Dinge, Elemente, die Gott sich im Gottesdienst wünscht. Und wenn die nicht vorhanden sind, dann ist das für Gott alles andere einfach nur eine fromme Show. Und Gott ist offenbarend und er macht Israel genau deutlich, welche notwendigen Änderungen sie in ihren Gottesdienst einbauen sollten. Das erste ist ein gelebter Glaube im Alltag. Da heißt es in Vers 24, sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Das ist auf dem Marktplatz, das ist Montagmorgen auf der Arbeit. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum Gott die Gottesdienste so kritisiert. In Amos 8, das werden wir noch sehen, da gibt uns Amos einen Einblick in die Gedanken der Leute. Wir sehen es in diesen Versen. Sie sitzen im Gottesdienst und denken sich, wann ist der Gottesdienst endlich vorbei, damit wir wieder auf den Marktplatz gehen können und betrügen können, damit wir mehr Geld einnehmen. Das ist eigentlich pervers. Sie sitzen im Gottesdienst und denken an die Sünde am nächsten Tag. Und das ist der Grund, warum Gott sagt, ich kann eure Gottesdienste nicht mehr sehen. Hört auf damit, das ist fromme Show. Was ich mir wünsche, ist Glaube am Montag. Darum geht es Gott. Und wenn das gelebt wird, dann freut er sich über unsere Gottesdienste. Aber wenn das eine nicht gelebt wird, dann will er gar nicht, dass wir Gottesdienste feiern. Dann kann er nicht zuhören, wenn wir die Lieder singen. Alles will ich Jesus weihen. Ja, meinst du das denn so? Meinst du das wirklich so? Lebst du das? Da kam vor einiger Zeit eine Frau in die Seelsorge zum Pastor und sagt, sie war völlig aufgelöst und sagt, mein Mann schlägt mich, ich brauche Hilfe. Der Pastor musste mit dieser Situation erstmal zurechtkommen in der Seelsorge und hört so ein bisschen vorsichtig nach, ist der Mann Alkoholiker, was ist die Situation? Und die Frau sagt, nein, nein, mein Mann, der predigt am Sonntagmorgen, er dient am Wort und schlägt mich im Alltag. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Immer als dieser Mann auf die Kanzel gegangen ist, hat sich Gott wahrscheinlich die Ohren zugehalten und auf die Uhr geguckt und gedacht, wann ist die Predigt endlich vorbei? Ich kann nicht zuhören, wenn dieser Mann predigt, wenn er im Alltag seine Frau schlägt. Das, was Gott sich wünscht, ist authentisch, ein authentisches Christsein. Dass wir in der Familie genauso Christen sind wie am Sonntag im Gottesdienst. Das ist das, was Gott wirklich von uns will. Ihr Lieben, das ist ein sehr ernstes Thema und wir müssen uns hinterfragen. Ich habe Angst davor, dass irgendwann meine Söhne zu mir kommen und sagen, Papa, am Sonntag auf der Kanzel redest du immer so schön, aber in der Familie lebst du das gar nicht. Das wäre das Schlimmste. Das will ich nicht. Gott möge Gnade schenken. Schaut mal, da gibt es Musiker, sicherlich nicht hier in der Gemeinde, aber vielleicht in anderen Gemeinden, vielleicht auch hier, die hängen sich rein in die Proben und versuchen das hier qualitativ wunderbar zu machen, aber leben trotzdem in Sünde und stellen hier nur etwas dar. Ihr Lieben, die Qualität eines Liedes entsteht für Gott nicht in erster Linie durch die Anzahl der Proben, sondern durch die Heiligung dessen, der singt. Das ist das, was Gott sich wünscht. Eine positive Gottesdienstbewertung hängt nicht in erster Linie von dem Auftritt im Gottesdienst ab, nicht in erster Linie von dem Auftritt hier auf der Bühne, sondern vom Leben im Alltag. Das ist das, was Gott sich wirklich wünscht. Wie leben wir denn als Ehemänner zu Hause mit unseren Frauen? Kümmern wir uns um unsere Kinder? Sind wir geistliche Leiter? Das ist das, was Gott sich von uns wünscht, ihr Lieben. Und ich glaube, da brauchen wir immer wieder sehr, sehr viel Gnade und auch Umkehr. Gott wünscht sich ein authentisches Leben im Alltag. Ich habe mich ertappt, als Moderator sage ich häufig am Ende der Veranstaltung, wir sind jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes gekommen. Ich habe darüber nachgedacht, das ist eigentlich falsch, weil der Gottesdienst ist doch nicht zu Ende nach 1,5 Stunden. Der Gottesdienst geht weiter. Unser Leben ist Gottesdienst. Im Alltag, auf der Arbeit, leben wir als Christen auf der Arbeit. Da gab es eine Situation, dass ein Christ auf der Arbeit war und der andere Arbeitskollege sagt, hey, mach mal halblang, der Chef ist weg. Und der Christ sagt, nee, mein Chef ist noch da. Darum geht's doch, dass wir authentisch leben, dass wir für ihn leben. Gottesdienst bedeutet, sich um Bedürftige zu kümmern, um Flüchtlinge, um Arme, um Alleinstehende, um Witwen, um Waisen, um Kranke. Das ist Gottesdienst. Natürlich will ich damit nicht den Sonntagmorgen-Gottesdienst kleinreden. Das wäre ein Fall, da hättet ihr mich falsch verstanden. Aber ich sage, Gott geht es nicht nur um eine Veranstaltung. Es geht ihm um die Veranstaltung sehr wohl, wenn der Gottesdienst weitergeht. Er möchte, dass seine Gemeinde am Sonntagmorgen zusammenkommt. Ja, das will ich nicht falsch verstanden wissen. Aber das, worum es Gott in erster Linie geht, ist, dass wir das durchweg leben. Nicht nur, wenn wir zusammenkommen. Das ist die eine notwendige Änderung. Die zweite ist exklusive Anbetung Gottes. Hier werden in den Versen 25 und 26 zwei rhetorische Fragen gestellt und beide erwarten eine verneinende Antwort. Schaut mal, die erste Frage lautet: Habe ich von euch Israeliten während der 40 Wüstenjahre vielleicht Mahlopfer oder Speisopfer verlangt? Der Text ist nicht ganz einfach zu verstehen, weil irgendwo hat Gott es ja auch verlangt. Aber wahrscheinlich müssen wir das in dem Sinne verstehen, dass Gott sagt, habe ich wirklich nur das von euch gewollt? Und sonst nichts? Ging es mir nur um bloße Pflichterfüllung? Nein, natürlich nicht. Gott ging es auch im Alten Testament schon immer und auch während der Wüstenwanderung um ungeteilte Herzen. Die zweite Frage lautet, habt ihr damals schon die Götzenbilder eures Himmelsgottes Sakut und eures Sterngottes Kevan herumgetragen, wie ihr es jetzt tut? Wir müssen wissen, Sakut ist der Name eines assyrischen Gottes. Und Kevan ist ein babylonischer Planetenname, meint Saturn, kennen wir. Und zur Zeit von Amos beten die Israeliten eben auch diese Götter an. Amos will hier ganz sicherlich nicht die Wüstenwanderung idealisieren. Da gab es auch das goldene Kalb. Will das nicht perfekt reden. Aber macht deutlich, damals hattet ihr noch ein Verständnis dafür, was es bedeutet, mich anzubeten. Insgesamt. Mich zu lieben, nicht irgendwelche Götzen. In 5. Mose 6, 4 bis 5, da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, von ganzem Willen und mit aller Kraft. Der Herr ist unser Gott und sonst keiner. Das haben sie in der Wüste gehört und das haben sie noch ein Stück weit mehr gelebt als jetzt zur Zeit von Amos. Was lernen wir aus diesem Punkt? Hört genau zu. Wir lernen daraus, Gott will nicht an erster Stelle angebetet werden. Jetzt denkt ihr, Moment, wie ist denn das gemeint? Ja, ihr habt mich richtig verstanden. Gott will nicht an erster Stelle angebetet werden, Gott will allein angebetet werden. Ja, wenn ein Mann zu seiner Frau sagen würde, du bist die erstbeste Frau in meinem Leben, die anderen beiden stehen an zweiter und dritter Stelle. Das wäre für eine Frau kein Kompliment. Eine Frau will nicht die erstbeste Frau von einigen sein, sie will die einzige Frau sein. Gott will nicht ein Gott unter vielen sein. Gott will der einzige Gott in unserem Leben sein. Gott will allein angebetet werden. Gott hat uns Menschen zu Anbetern gemacht. Wir beten immer etwas oder jemanden an. Die Frage ist nur, was oder wen? Die Dinge, die uns wichtiger sind als Gott, die beten wir letztendlich an. Das können Dinge sein, die an sich nicht verkehrt sind. Der Wunsch nach einem Partner ist ja an sich nicht verkehrt. Aber wenn er über dem Willen Gottes für unser Leben steht, dann wird das unser Götze. Vielleicht sind es andere Dinge. Gott duldet keine Konkurrenz. Und deswegen sagt er dann in Vers 27, ihr werdet in die Gefangenschaft weggeführt werden nach Damaskus, weil ihr mich nicht allein anbetet. Alles in unserem Leben, alles in unseren Gottesdiensten, in unseren Veranstaltungen soll sich um ihn drehen. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um Menschen auf der Bühne. Wir kommen zusammen und es geht um ihn. Und wir gehen auseinander und es geht um ihn. In unserem ganzen Leben geht es um ihn. Das ist unser Wunsch, das ist mein Wunsch für uns. Die Qualität eines Gottesdienstes hängt mit zwei Fragen zusammen und mit den zwei Fragen möchte ich den heutigen Abend beschließen. Die erste Frage lautet, wie sieht dein Leben an den anderen 6 Tagen der Woche aus? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage lautet, betest du allein Gott an? Wahrscheinlich werden wir ein bisschen Zeit brauchen, über das nachzudenken, zu reflektieren. Unser Herz ist so tückisch, dass wir gewisse Dinge nicht auf einmal erkennen. Lass uns mit diesem Anliegen von Psalm 139 nach Hause gehen. Herr, prüfe du und erkenne du mein Herz. Zeig mir auf, wie es wirklich zu dir steht. Wir brauchen seine Hilfe und ich würde gerne noch zum Abschluss mit uns beten.